Hey Miguel.
Hi Matze.
Ich habe meinen neuen Charakter mitgebracht.
Cool.
Einen barbarischen Halborg.
Ich habe mir jetzt einen Adligen gebaut. Hat der Spielleiter nicht gesagt, wir machen so eine Hofkampagne?
Hofkampagne?
Ja,
Oh, das wird lustig.
Wir haben doch vereinbart, dass wir, also wir haben so einen Gruppenvertrag gemacht, dass ich den Adligen mache und die anderen spielen so eine Art Gefolge und sozusagen, um uns an den Hof zu bringen.
Puh, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, das müsste ich dann noch überdenken. Vielleicht mache ich aus dem Halborg-Barbaren dann irgendwie einen nordischen Krieger.
Ja, ich glaube, das können wir einbauen.
Ja.
Das passt besser, ne?
Machen wir so.
Gut.
Moin Miguel.
Hi Matze.
So,
ja,
wieder mal nächste Folge.
Genau, das ist eine tolle Folge für alle Verschwörungstheoretiker, die Nummer 23.
Genau, die Zahl der Illuminaten.
Ja, du trägst aber die 42 auf dem T-Shirt, das passt
gar nicht. Ich trage die 42, genau.
Ja.
Passend zu heute. Ja, ich hatte mal wieder bei QWERTY eingekauft.
Ja, ich auch.
Die hatten einen Sale, ja, ich sage, CAC, Cobra Kai.
Ja, voll geil.
Ja, T-Shirts rausgehauen, ich weiß, müssen... Skeptisch, ich wusste jetzt gar nicht, wegen Brexit und Zoll und keine Ahnung was, aber es ging alles gut.
Die sind ja Iren.
Ach, sind Iren?
Das sind Iren, genau. Ja,
dann siehst du mal, wie du was dazu gelernt.
Ja, aber es geht ja trotzdem teilweise durch den englischen oder britischen Zollraum. Also muss man genau gucken, von wo es verschifft wird.
Ja.
Ging auch diesmal relativ schnell, also irgendwie anderthalb Wochen. Ich war erstaunt. Ja. Manchmal brauchen wir so zwei, drei, aber ja. Hat sich gelohnt auf jeden Fall.
Genau, hat sich weiterhin gelohnt. Kann man weiterhin machen.
Mhm.
No?
Ja, ich habe jetzt auch wieder einen Kickstarter bzw. Game on Tabletop habe ich bekommen. Milan ist angekommen, das hatte ich mal gebackt, das hatte ich schon fast vergessen, das hat ganz schön lange gedauert, aber es ist da, da war ja das letzte Update irgendwie, dass die Sachen vom Drucker mit irgendwie angeschlagenen Ecken angekommen sind. Finde ich aber gut, dass es jetzt rausgegangen ist.
Ich war da auch in der Versuchung nah, hatte ein paar Podcasts dazu gehört, hörte sich alles interessant an. War dann für mich aber nachher irgendwie nicht so greifbar für mich, als dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Spiel, was ich mir unbedingt holen muss und bis zu den anderen gefühlten 100 nicht gespielten zu stecken, weißt du?
Ja, ich habe es jetzt auch nicht gebackt, weil ich es unbedingt haben wollte, sondern weil ich halt grundlegend gut finde, dass da ein paar nette junge Menschen ein neues Konzept aufstellen, dass sie schon seit langem irgendwie selber auch spielen und ich fand das förderungswürdig. Eher der Leute wegen, als tatsächlich des Spiels jetzt wegen. Ich hab reingeblättert, aber noch nicht wirklich durchgelesen. Später nochmal eine adäquate Meinung zu abgeben.
Ja gut, wird sich finden. Muss man ja erstmal zwei, drei Mal spielen oder was.
Eben.
Und dann kann man das Ganze auch ein bisschen bewerten, finde ich. Ne?
Ja. Also was ich schon mal interessant finde, ist auf jeden Fall, dass es sich dass du halt über irgendwie 2100 Jahre Kampagnenzeitraum hast, die du bespielen kannst. Ne?
Ja.
Also quasi die Zeit aussuchen, in der du spielen möchtest. Das finde ich von der Idee her ganz
gut. Das ist schon ziemlich cool.
Ja.
Ja, ich habe auch was Neues gekriegt, wie du vorhin gesehen hast.
Ja,
Der Postbote hat mir die Vorbesteller-Box vom Purpurplaneten von Dungeon Crawl Classics gebracht.
Panik auf dem Purpurplaneten. Das ist, also alleine wenn ich die Box sehe, keine Ahnung, höre ich Sherry Lady mit der Gruppe. Fühle mich so in die 80er Jahre zurückversetzt.
Ich glaube, die passen auch auf den Purpurplaneten, die beiden Jungs.
Könnte auch schon fast 70er sein.
Ja?
Ja.
Ich glaube, wenn ich das mal spiele, dann gibt es ein Amulett, wo Nora draufsteht.
Stimmt, das war vor den anderen.
Vor den anderen, genau.
Ja. Ja, sieht sehr cool aus. Ich mag das Artwork.
Noch dabei war natürlich der Trichter. Ein Fanzine zum DCC mit 118 Seiten. Das darf sich eigentlich schon nicht mehr Fanzine nennen, weil es so
hochgradig
professionell eigentlich produziert ist.
Ja. Ich wollte sagen, Fanzine kann man ja schon fast in Anführungsstrichen setzen. Das ist also, ja echt schon... richtig gutes Produkt. Also, ja, also ich meine, gut, nichts gegen Fanzines. Es gibt, wie Ingo uns ja mal erklärt hat, richtig, richtig gute und professionell hergestellte Fanzines. Und das ist mal so ein gutes Beispiel dafür.
Das ist einfach hochgradig. Kostet aber auch nur 15 Euro.
Ja.
Ist aber auch richtig viel Stuff
drin. Naja, also mal ganz ehrlich, nur 15 Euro, das ist ja, da sind ja Abenteuer drin ohne Ende und Regelerweiterungen und der Medikus als neue Klasse.
Na, wie gesagt, Abenteuer mit drin und
ja.
Nee, richtig gut. Gefällt mir, ich meine jetzt erstmal sehr viel zu lesen.
Das Artwork ist total klassisch. Also es ist wirklich 80er Jahre pur. Richtig geil. Finde ich voll gut.
Ja.
Gefällt mir.
Ist alles jetzt ganz normal im Handel. Lieben Gruß an System Matters und alle, die dabei mitgearbeitet haben. Top Job.
Ja, macht weiter. Ey. Das ist so geil. Das ist echt super cool. Ich würde es jetzt unglaublich gerne mal spielen. Aber auch das ist, glaube ich, einfach auch aus Nostalgiegründen so ein Spiel, das ich einfach nochmal lieber am Tisch spielen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da ist eine Hexcrawler-Karte quasi dabei, wo du ja halt auch einfach rumkritzeln möchtest und dir das auch erarbeiten möchtest. Und das ist halt was ganz anderes, wenn du dann halt da drumherum sitzt und das halt erlebst. Ne? Ich meine, klar, kann ich jetzt auch irgendwie digital bestimmt machen, ne? Ich habe das auch alles als PDF genommen, damit man das dann halt auch alles so verwurschteln kann und nochmal verwerten.
Finde ich generell auch ganz gut, weil wenn du die PDFs hast, man auch sowas wie die Karte nochmal ausdrucken kann.
Genau.
Ohne, dass man irgendwie sich so in einen Copyshop begeben muss oder so. Ne?
Ach, das wie früher. Das ist der Hintergrund. Genau, das ist der Hintergrund, warum ich das so gemacht habe. Dann kann man nochmal was raussnippen und mal irgendwie so ein Schnipselchen Informationen an die Spielerschaft rausgeben oder.
Ne? Ja. Ich liebe es ja auch tatsächlich, solche Sachen dann auszudrucken, einfach dann die Bilder quasi als Handout auf den Tisch legen zu können und sowas.
Finde ich
großartig. Und da möchte man ja die Hefte jetzt nicht zerschneiden.
Richtig, genau, das ist das Ding.
Ja. Ja, vielleicht stehen ja auch auf der Rückseite Informationen, die man nicht den Spielern geben möchte.
Zum Beispiel.
Allein schon deswegen.
Ja.
Nein, dann würde ich einfach keinen Bock auf diese schönen Hefte zu zerschneiden. Naja, sieht gut aus, sieht wirklich gut aus. Gefällt mir.
Ja.
Und jetzt habe ich Bock, das zu spielen.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich müsste es aber erstmal alles ein bisschen durchlesen.
Genau. Ne? Ja, wenn man so die Sachen durchschaut, die man sich so im Regal anhat. Tatsächlich habe auch ich heute wieder was mitgebracht.
Ja,
genau.
Aus der Schatzkiste.
Aus der Schatzkiste. Es ist kein antikes Stück, wobei es aber in der Antike spielt. Heute haben wir hier Mythras liegen. Mhm. Mythras ist von der RuneQuest-Gesellschaft herausgegeben worden, weil RuneQuest ja lange nicht verfügbar war.
Da gab es Lizenzprobleme, so viel weiß ich.
Richtig, genau. Und RuneQuest ist jetzt ja gerade erst wieder vom Uhrwerk Verlag neu aufgelegt worden, auf Deutsch und gerade verfügbar. Und es gibt aber auch viele, die sagen, boah, ich finde RuneQuest total cool, ich mag das total gerne, aber ich finde die Welt Glorantha jetzt nicht so toll.
Ja.
Sondern ich finde halt diesen Klassik-Aspekt, der da drin ist, super. Und da ist Mythras tatsächlich dann das System to go. Das ist als Print meines Wissens nach momentan nicht verfügbar. Mhm. Also ich habe Exemplare relativ zum normalen Preis, 40 Euro, bei eBay gesehen. Mag wohl noch ein paar Händler geben, die das Ding auf Lager haben. Aber man kriegt es im drivethroughrpg.com-Shop für $25 als deutsches PDF.
Ja.
Ich sage jetzt Dollar, weil ich heute den Dollarpreis gesehen habe, aber nicht den Europreis. Also es ist fast 1:1, glaube ich. Das ist nah dran.
Ja, aber das
je nach Dollarpreis halt.
Das, ne? Kann man das
nicht genau machen. Ne? Ja, es ist im Grunde tatsächlich RuneQuest. Mythras ist von 2017 und das ist ein eingetragenes Warenzeichen des Mythras von Design Mechanism. Die Regeln sind aber die gleichen wie bei RuneQuest, also BRP, Basic Role Playing System, das auch von Cthulhu ja zum Beispiel benutzt wird.
Ja.
Genau. Und wenn man da mal so reinschaut, das ist ja auch ein ganz schöner Klopper, ne? Also noch relativ unbespielt, wie man sieht. Knapp 400 Seiten und ganz viele Tabellen drin. So ein bisschen klassisch, könnte man fast sagen. Ne? Also, auch ein bisschen Fantastik mit drin, hinten drin, ne? Wenn man so das Ganze mit irgendwelchen fantastischen Wesen bespielen will, hat man nicht nur Tiere drin, sondern auch sowas wie Panthermenschen sind hier drin beschrieben oder Oger. Also man kann da im Grunde genommen dieses System benutzen, um jede klassische Fantasy-Welt mit zu bespielen.
Mhm.
So, wem also D&D mit dem Level-System zu, weiß ich nicht, zu digital funktioniert, sag ja. ich mal, da ist das BRP ja so ein bisschen fließender. Das heißt, das ist mit Sicherheit auch ein System für Leute, die einen langsamen Fortschritt oder einen graduellen Fortschritt von Charakteren lieber mögen.
Ist das so wie bei Cthulhu, dass du effektiv am Ende der Session die Sachen steigern kannst, die du quasi verwendet hast oder beziehungsweise nicht erfolgreich verwendet hast?
Ja, du hast so eine Art Erfahrungspunkte-System.
Ah.
Aber ja, im Grunde genommen ist es das BRP, also von daher kann man das auch so spielen, je nachdem, wie man das spielen möchte. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also es gibt, genau, du hast halt eine Charakterschaffung mit Kultur, ne? Das heißt, du kannst jetzt einen barbarischen Charakter erschaffen, deinen Barbaren. Ja?
Ja.
Genau, wenn du Halborg spielen willst, hast du hinten sicherlich auch noch Regeln dafür, aber ne? Oder ist dein Charakter barbarisch aufgewachsen, ist er nomadisch aufgewachsen? Das funktioniert tatsächlich ähnlich, wie das bei einem klassischen RuneQuest funktioniert. Ne? Das ist ja auch für die Leute geschrieben, die das RuneQuest quasi vermisst haben.
Mhm.
Ne? Oder zivilisierte Kulturen oder primitive Kulturen. Dann ist es wichtig, dass du Leidenschaften hast. Du hast quasi eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe und hast dann sowas wie ja, also ein Objekt der Leidenschaft.
Ja.
Das kann eine Person sein, das kann ein Volk oder eine Gattung sein. Und du hast halt sozusagen eine Gefolgschaft, eine Treue denen gegenüber oder was auch immer. Also, dass dein Charakter so eine Möglichkeit hat, Beziehungswerte aufzubauen.
Mhm.
So, darauf ist das quasi auch so ein bisschen beruht. Mhm. Genau, ansonsten.
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem rausgekommenen RuneQuest?
Ja.
Und dem Settingband oder dem Regelwerk, was du jetzt in der Hand hast.
Ja, das RuneQuest, das jetzt rausgekommen ist, jetzt ja die RuneQuest 6. Edition. Das hier ist, könnte man als RuneQuest 5.5 beschreiben.
Ja.
Also es ist, einige Regeln sind im neuen RuneQuest natürlich ein bisschen anders. Im Großen und Ganzen sind es aber fast die gleichen Regeln. So, dass man halt Ähnlichkeiten hat. Man kann vor allen Dingen auch, also die Charaktere lassen sich halt wirklich, wirklich sehr, sehr modular aufbauen. Ne? Du kannst einen Jugendlichen spielen, einen Greis, alles drin. Ne? Also du kannst den Charakter so erschaffen, wie du das möchtest. Also viele Systeme, weiß ich nicht, bei D&D habe ich nur das Gefühl, das geht davon aus, dass du einen jungen Charakter spielst, der gerade frisch von einer Magierakademie, von der Kriegerschule, von, keine Ahnung, sowas auf Stufe 1 spielst.
Wenn du auf Stufe 1 anfängst, in der Regel ist das so, ja.
Ja, genau. Ne? Und hier kannst du aber im Prinzip sagen, ich spiele aber jetzt den alten Schmied, so, ne? Der halt noch keine Abenteuer erlebt hat oder so, sondern sein ganzes Leben im Dorf verbracht hat.
Ja.
Das ist alles, also die Charaktermöglichkeiten sind so ein bisschen weiter, sag ich mal. Ja, ansonsten ist es halt vom Grundprinzip her eher auf Klassik ausgelegt. Ne? Man sieht das halt daran, dass die Rüstungen zum Beispiel eher klassische Rüstungen sind, so der Linothorax, der Hoplitenkyras. Ne? Und das ist halt, also ist halt keine Mittelalter-Fantasy, die hier drin ist.
Das ist Antike.
Das ist Antike, genau. Mhm. Und das ist halt sozusagen das Fantasy-System oder to go dafür. Es gibt, oder beziehungsweise Frühmittelalter könnte man damit auch noch ganz gut abbilden. Es gibt Mythic Britain als Erweiterungsband, auch auf Deutsch erschienen, wo man dann im arthurianischen Britannien spielt.
Ja.
Ne? Also wo dann die Sachsen die Herrschaft übernehmen, so ungefähr. Also die Angeln und die Sachsen fallen gerade ein. Und im Norden sind aber noch die Pikten und die keltischen Völker. Und das ist sozusagen nicht die Normanneninvasion, oder das ist auch noch vor der Invasion der Wikinger, sondern tatsächlich so um das römische Imperium ist gerade gefallen, zieht sich zurück. Es gibt aber noch ein paar Römer in Britannien. Es gibt die Sachsen und die Angeln, die gerade einfallen. Ja, sowas heißt, ne, dass man das damit bespielen kann. Man kann auch fantastische Sachen damit bespielen, auch in den Regeln enthalten.
Es hätte mich gewundert, wenn das nicht so wäre, weil ich habe eben irgendwo, glaube ich, eine Medusa und eine Naga gesehen und den eben erwähnten Panthermenschen.
Ja. Genau, also es ist halt umfangreich. Man könnte Es gibt auch ein, es gibt einige Erweiterungen schon dazu. Hm. Mythic Britain ist eine, ja. Und es gibt eine Byzanz-Erweiterung dazu, wo man dann in Byzanz spielen kann. Also alles das kann man damit spielen. Ja, ne, das ist so dieses Ding. Wir können Fantastik oder halt klassisch historisches Rollenspiel machen, je nachdem.
Hast du das schon gespielt?
Ich habe das schon gespielt und zwar in der Variante Mythic Britain.
Ja.
Und das hat unglaublich Spaß gemacht, weil du halt auch diese ganzen mythischen Geschichten spielen kannst, sozusagen.
Ja, okay, ne? Also, ich verstehe.
Ja, wir haben dann tauchen halt tatsächlich irgendwelche Sagengestalten auf und ich habe so ein bisschen in Richtung irische Sagen gespielt. Mhm. Irische, keltische Sagen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte auch eine Mitspielerin dabei, die da total drin ist in dem Thema und die dann die Figuren wiedererkannt hat und sich total darüber gefreut hat, diese Figuren wieder zu entdecken.
Ja, ich denke da tatsächlich gerade auch so ein bisschen an irgendwie so die frühen Tage des Merlin oder sowas. Weißt
ja, du? Ja, genau, richtig. Ja? Ist in Mythic Britain ist tatsächlich auch eine Kampagne dazu enthalten. Also die Artus-Kampagne ist da drin.
Ah ja, okay.
Die könnte man dann bespielen. Du könntest aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, Mitglieder der verbliebenen römischen Legionen in Britannien spielen,
ja.
Die so langsam irgendwie, die da zurückgelassen wurden oder was auch immer. Du könntest auch sowas spielen wie die gallischen Kriege von Julius Caesar. Mhm. Also im Grunde genommen das, was mit Lex Arcana bespielbar ist, könnte man damit auch darstellen, weil es halt auch ein Magiesystem hat.
Ja.
Wenn einem das Lex Arcana-System nicht gefallen sollte, was ich nicht verstehen könnte, weil es wirklich ein gutes System ist, aber im Grunde genommen, wenn man es gibt ja auch so dieses Cthulhu Invictus, ne? Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Gehört, ja.
Hm, genau, das ist ja so Cthulhu in der Antike.
Ja.
All das könnte man damit bespielen. Griechische Sagen, alles, was irgendwie so in diese Richtung geht, ist damit gut bespielbar.
Klingt spannend.
Ja. Oder einfach, wenn man eine Fantasy-Welt haben will, in der halt nicht Fantasy-Alter, sondern Klassik. Das entspricht
jetzt ja.
Die Bronzezeit halt, ne? Bronzezeit, Eisenzeit.
Ich sag's mal so, wenn ich jetzt nicht gerade frisch RuneQuest auf dem Tisch liegen hätte, wäre das eine schöne Alternative.
Mhm. Ich sag ja, es ist ein Schatz aus dem Regal. Ich hab's mir gekauft, als noch nicht klar war, ob RuneQuest überhaupt nochmal wieder auf Deutschland
kommt. Ja, ich erinnere mich, da gab's dazu eine Vorverkaufsaktion oder einen Kickstarter.
Zu
oder?
Mythic Britain, ja.
Ach so, nur zum Mythic
Britain. Nicht so. Zu Mythos weiß ich gerade gar nicht, ob es das gab. Das ist von 2017 auf jeden Fall. Also hier steht nichts davon.
Ich drin. Meine, also irgendwas dafür habe ich im Hinterkopf. Mhm. Aber vielleicht ist das auch mit der Erweiterung verbunden. Das kann ich jetzt so nicht sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes System. Magieregeln sind enthalten.
Ja.
Man kann halt Kulte und Bruderschaften und sowas. Es ist alles drin. Ne? Irgendwelche Kreaturen mit zufällig ermittelten Chaoszügen, die sie dann haben. Also es ist, Für alle, die sagen, ich möchte gerne RuneQuest spielen, die Welt Glorantha interessiert mich jetzt aber nicht sonderlich und die Regeln sind ja sehr speziell auf Glorantha.
Ja.
Oder ich möchte mal ein klassisches Spiel spielen, irgendwas im alten Rom oder so.
Ja.
Mythras ist das Game to go.
Okay.
Genau, gibt es wie gesagt für $25 im Drive-Thru-RPG-Shop als PDF oder vielleicht habt ihr Glück und könnt es euch irgendwo bei eBay noch schießen oder irgendeiner. Euer Händler vor Ort hat es noch im Regal liegen.
Kann man ja einfach mal anrufen und fragen, ob man sich das abholen kann. Derzeit genau. Ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr ganz durch mit den Corona-Verordnungen zugegeben. Ja. Aber derzeit sollte ja irgendwo Click and Collect oder Click and Meet in den gemäßigten Gegenden möglich sein. Unterstützt bitte eure Händler.
Vielleicht kann man auch mit dem Händler sprechen und ihr sagt, ey Leute, ich habe das Buch, das gibt's online gar nicht, ne, ich möchte das unbedingt haben. Können wir mal so einen Einzelversand machen? Also
wir haben es gerade, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mit Kais Welt der Spiele in Wolfsburg.
Ja.
Denen steht das Wasser bis zum Hals.
Ja, einigen Händlern geht es gerade nicht sonderlich gut. Also wenn ihr die Option habt, euren Händler vor Ort zu unterstützen, macht das bitte. Sonst wird es die irgendwann nicht mehr geben.
Und das wird uns alle auf die Füße fallen.
Und gerade solche Schätze aus dem Regal wie Mythras, liegen dann in diesen Läden, in diesen, meistens tatsächlich in irgendwelchen Kramkisten oder stehen in einem Regal bei Sonstiges. Und das wäre sehr schade, wenn das einfach in irgendeine Konkursmasse fließen würde. Und ich erinnere mich an die ein oder andere Konkursmasse, wo dann die Übernehmenden gar nicht wussten, was sie da haben und das
beschreddert
haben.
Ja.
Also das fände ich sehr, sehr traurig. Ist halt ein wirklich in kleiner Auflage erschienenes Buch. Deutsche RuneQuest Gesellschaft e.V. steckt damit dahinter. Ja. Sowas ist, finde ich, auch förderungswürdig. Genau wie die Händler vor Ort.
Ja. Ja, das, wir sind alle selber dafür ein bisschen zuständig, dass die kleinen Läden erhalten bleiben. Mhm. Egal, ob das die kleine Buchhandlung ist oder der kleine Spieleladen.
Oder auch nicht ganz so ganz kleine Buchhandlungen. Also wir verlinken ja zum Beispiel immer auf Graf. Das ist hier unsere
zum Beispiel
lokale Buchhandlung, die aber auch deutschlandweit verschickt. Also das ist ja so eine Sache, die ich wichtig finde. Genau, damit habe ich mich jetzt auch irgendwie in letzter Zeit nur so semi beschäftigt, weil ich jetzt ja RuneQuest gelesen habe. Mhm. Aber ich hatte mir eine Serie angeguckt und hatte gesagt, Mensch, guck dir die mal an.
Genau, du hast mich drauf gebracht. Mhm. Nämlich Shadow and Bone, Legenden der Grisha. Ja. Zu finden auf Netflix. Ist jetzt die erste Staffel raus. Sind 8 Folgen, jeweils um die 40, 45 Minuten.
Kann man also schnell durchgucken.
Genau. Ist eine Buchverfilmung, also basierend auf Romanen. Mhm. Es sollen mindestens 4 Staffeln kommen. Mhm. Wobei die 4 Staffeln wohl nicht ausreichen werden, um die Serie an sich zu erzählen.
In der Kürze zumindest, also wenn das bei den 8 Folgen pro Staffel bleibt, wird es eng.
Hast du die Bücher dazu gelesen?
Ich habe die Bücher dazu nicht gelesen.
Ja.
Es liegt aber auch daran, dass sie unter Young Adult fallen und die meisten YA-Romane nicht ganz das sind, wo ich Bock drauf habe.
Also kann ich nachvollziehen.
Ja, also da ist auch zu viel in letzter Zeit rausgekommen, was irgendwie alles gleich war. Ob es jetzt Hunger Games 2 oder 3 oder 4 ist oder, keine Ahnung, ne, The Maze oder Maze Runner. Genau.
Ja.
Also es las sich alles irgendwie gleich. Alles irgendwie so eine Liebesdreiecksbeziehung.
Ja, ja.
Und
das spricht mich jetzt auch nicht wirklich an. Also kurz, Maze Runner habe ich auch, glaube ich, nur den ersten Teil gesehen.
Dachte, ja.
Naja, und Hunger Games irgendwie so 1, vielleicht auch noch den zweiten, aber dann war es auch für mich schon egal.
Fühlt sich halt alles eigentlich irgendwie gleich an. Das Gefühl hatte ich bei Shadow and Bone aber zum Beispiel nicht, als ich die Serie gesehen habe.
Nee. Nee, das war was anderes. Also erstens, ich würde es jetzt so in Gunpowder Fantasy, sage ich jetzt mal, einordnen. Es wirkt so ein bisschen osteuropäisch.
Ja, so um, keine Ahnung, 1890,
1900. Ja,
genau. So ungefähr. Jetzt ist dann das zaristische Russland angelehnt, ne?
Genau. Und in der Mitte dieser kriegstreibenden Mächte, sage ich jetzt mal, ist eine Schattenfurt. Und diese Schattenfurt, die verbirgt halt eben Schattenwesen, die einfach erstmal morden und alles, was da in die Nähe kommt, fällt denen halt eben zum Opfer.
Genau, und das ist halt irgendwie jetzt nicht einfach so ein bisschen so Schatten, sondern das ist irgendwie also wirklich so eine riesige Mauer, die sich irgendwie über das ganze Reich von Norden und Süden durchzieht und irgendwie, also es, von der Optik her erinnerte es wie die Schattenvariante der Eismauer aus Game of Thrones.
Ja, das ist bloß gefährlicher, weil die Mauer an sich ja ein Schutzwall ist.
Ja.
Aber diese Schatten, das ist halt eher etwas Verzehrendes, ne? Genau. Und diese Schattenfurt hat quasi Kriege ausgelöst, weil einzelne Bereiche sich durch diese Schattenfurt quasi unabhängig machen wollen oder unabhängig sprechen wollen, was wiederum dann die herrschende Macht quasi verhindern möchte, weil es dann natürlich die Position schwächt. Zudem kommt dazu, dass die Schattenfurt durch einen Griecher, das ich würde es jetzt als Äquivalent zum Hexer,
Magier, Zauberer,
genau, Hexmeister, was auch immer, so also eine Art Äquivalent. Und dieser Griecher hat das quasi verbrochen, sage ich jetzt mal.
Die sind ja irgendwie auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, eingeteilt. Also es gibt so, die können nur ein Element quasi beeinflussen.
Genau, wobei Schatten und Licht zum Beispiel jetzt nicht so das Element ist. Also es gibt ganz klassisch Wind, Wasser, Feuer.
Mhm, genau. Dann gibt es diese Herzensformer. Herzensformer heißen sie, genau, Hardrender im
Ja, also diese Former, das sind sowohl, also können sowohl Heiler sein, als auch Folterknechte, sage ich jetzt mal.
Die können das Herz irgendwie beeinflussen.
Sie können Organe in dir beeinflussen
oder etwas
in dir verschieben. Also sie können auf Körper. Das ist eigentlich eine ganz perfide, böse Sache.
Ja. Meistens, also die Kriegerischen unter denen stoppen einfach das Herz von irgendwelchen Gegnern oder zerreißen das oder lassen es so schnell schlagen, dass es irgendwie tötet.
Genau.
Oder sie beeinflussen, das sind ja auch so Leute, die dann quasi Leute gewogen machen.
Du könntest zum Beispiel das Herz ein wenig langsamer schlagen lassen, um dich zu beruhigen oder halt eben schneller und so weiter und so fort. Die
können auch den Herzschlag wahrnehmen irgendwie, ne, von Leuten.
Genau.
Das ist auch so ein Ding. Dann total spannend fand ich die eine, die ist ja auch einzigartig, die irgendwie Gesichter formen kann und so.
Richtig, richtig, genau.
Die bei der Zarin angestellt ist, also der Zarin geschenkt wurde, um sie kosmetisch jünger zu halten.
Ja, genau, genau.
Sie sagt es noch ein bisschen expliziter in der Serie, aber
ja,
guckt es euch an.
Also da ist unheimlich, also das ist auch so ein Ding, das bietet mir eigentlich Stoff für einen rollenspielerischen Hintergrund.
Ja, genau.
Weil das auch so ein schöner... so ein ungenutzter Hintergrund. Das ist was Frisches. Ja. Ne?
Genau, im Hintergrund ist auch irgendwie, dass diese Grisha, diese Zauberer, die waren auch eher verfolgt vorher. Und
aufgrund dieser Schattenfurt.
Ne? Auch vorher wohl schon.
Auch vorher, aber dadurch dann halt noch viel extremer. Also es gibt quasi Hexenjäger, wenn man so möchte.
Die aus dem Norden zum Beispiel,
genau.
So eine nordische, so eine quasi skandinavisch angelehnte Kultur.
Ja.
Die
Rus.
Ja, die halt tatsächlich irgendwie so einen Hass auf diese Griecher haben und die auch wirklich dann gefangen setzen, umbringen, foltern, so Hexenprozesse machen. Auch religiös motiviert.
Genau. Das ist jetzt erstmal nur so das grobe Szenario. Ne?
Ja.
Worum geht es? Es fängt im Grunde genommen an in einer Armee,
Die erste Armee.
Na, die beiden Hauptfiguren, wenn man so möchte,
sind ja keine aus diesem Volk, ne? Sondern die sind ja eigentlich irgendwie aus einem quasi in Anführungsstrichen an China angelehnten Volk, mit dem aber diese Nation im Krieg stand.
Genau.
Deswegen sie auch einer Art von Rassismus immer wieder ausgesetzt sind.
Mhm, genau. Alina?
Ja.
Alina Starkov ist im Grunde genommen die Hauptfigur.
Mhm.
Und sie ist eigentlich Kartografin.
Ja.
Sie ist eigentlich Kartografin und wird quasi, oder dadurch, dass sie von ihrem Jugendfreund, den sie im Heim kennengelernt haben, was so zwischen den beiden läuft, weiß man noch nicht so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eher so Bruder-Schwester ist oder ob das eher so eine innige Leidenschaft ist, die sie selber noch nicht wahrnehmen wollen.
Also ich glaube, er ist schon sehr verliebt, aber...
Ja, sie ist sich noch nicht einig.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, sie sind immer so wie so zwei Magnete. Die kommen immer wieder zueinander. Mhm. Die brauchen sich beide.
Ja.
Auf jeden Fall, er wird an die Schattenfurt oder quasi zu einer Fahrt durch die Schattenfurt beauftragt. Und sie sorgt dafür, dass sie quasi auch dahin muss, indem sie Kartenwerk verbrannt hat.
Das Tolle ist, sie durchqueren ja diese Fort mit so riesigen Landschiffen.
Ja,
auch genau. Total witzige Idee.
Ja. Und dann beginnt die Story halt eigentlich in der Schattenfurt.
Mhm.
Du beginnst in der Schattenfurt erstmal zu begreifen, warum diese Griecher wichtig sind, weil diese Griecher, zum Beispiel eine Windgriecher, dann dieses Landschiff quasi mit dieser Windkraft halt nach vorne bringt.
Ja? Genau.
Und die Feuergriecher, die diese Schattenviecher quasi fernhalten durch das Licht. Ne?
Mhm.
Aber ja, dunkle Mächte verfolgen sie halt auch eben.
Mhm.
Und das Landungsschiff wird dann halt eben überfallen und dann wird das Ganze halt eben sehr chaotisch, Und Alina, ja, macht quasi ein unbekanntes Zauberwerk, wenn man so möchte.
Genau.
Nämlich einen großen Lichtkegel.
Ja. Sie ist aber, wie alle anderen Kinder, auch als Grisha, also auf Grisha quasi Fähigkeiten getestet worden.
Ja, aber negativ.
Aber negativ und wie sie das gemacht hat.
Das wird alles ein bisschen aufgeklärt.
Ja.
Ich will dann nicht, also das ist jetzt ungefähr so die erste Folge, die ich jetzt mal so ein bisschen anspoilere. Ja. Es wird nachher ein wenig ein Katz-und-Maus-Spiel, sage ich jetzt mal, zwischen den Gefühlen, zwischen Wahrheit und zwischen Gerüchten, wie ich jetzt mal so sagen will.
Genau, es gibt ja noch so einen Seitenhandlungsstrang um so eine Verbrecherbande.
Genau.
Im Grunde genommen, die finde ich auch sehr, sehr cool. Das sind...
Die sind alle ein bisschen überzeichnet und deshalb ist das auch irgendwie alles okay.
Genau, also die Leigh Bardugo, das ist ja die Autorin, die hat auch einen Roman geschrieben, das ist nennt sich Six of Crows. Das findet nach diesen Legenden der Grisha-Sachen statt. Und ich habe mich in Anführungsstrichen gespoilert, also nicht wirklich, sondern nicht inhaltlich. Aber diese drei sind wohl drei von den sechs Krähen, die später, also für alle, die das schon gelesen haben, tauchen drei der sechs Krähen schon in der ersten Staffel auf. Genau, die finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist so ein Revolverheld, dann so eine Artistin, / Messerwerferin und einer, der ja mit Worten gut umgehen kann, sagen wir so.
Richtig, genau.
Und, was der eigentlich sonst noch so kann, kommt, glaube ich, noch gar nicht so richtig raus. Ne?
Doch.
Doch?
Ich glaube in der 7. oder 8.
Ja, Folge.
Da kommt, sagen wir mal so, da kommt das zum Schein, was man sich irgendwann mal vermutet, dass er mehr kann.
Ja, natürlich, genau. Er zeigt es nicht so.
Nö.
Ja.
Er kann es ganz gut verdecken.
Genau.
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Also jeder, der halt Netflix hat, guckt euch zumindest mal die ersten 2-3 Folgen an.
Lasst euch nicht von dem Young Adult Logo oder Prinzip abschrecken, weil das ist das, was mich tatsächlich am Anfang so davon abgehalten hat, das gleich zu gucken, dass ich gesehen habe, Young Adult und wird wieder genau das Gleiche wie in allen anderen Sachen. Nee, ist es nicht.
Genau.
Ist wirklich gut gemacht, eine richtig schöne, fantastische Serie, die auch vor allen Dingen mal eine ganz andere Fantasy zeigt. Ne?
Wie gesagt, abgenutzte Setting, das hat bei mir wirklich einen riesengroßen Pluspunkt.
Ja, ich fühlte mich sehr an das City of Stairs erinnert, so vom Setting her. Das hatte Ähnlichkeiten dazu.
Mag sein, habe ich nicht gelesen.
Hatte ich schon berichtet, habe ich ja in der vorigen Folge. Das hat tatsächlich ein ähnliches Szenario. Könnte ich mir tatsächlich in einem ähnlichen Stil verfilmt auch gut vorstellen, aber ist wahrscheinlich nicht so bekannt.
Kommt noch,
bestimmt. Genau. Ja, wir werden es euch verlinken auf Netflix. Ansonsten Shadow and Bone könnt ihr auch da selber suchen, im Zweifelsfall.
Aber diese drei Banditen, die ergänzen sich untereinander echt super.
Ich habe mir schon immer gedacht, dass diese Charaktere, das ist ja irgendwie so die ultimative, total aufeinander abgestimmte Truppe. Als hätten sich die Spieler dieser Charaktere vorher gut abgesprochen, was sie dann machen wollen.
Genau. Mensch, das ist ja fast eine Überleitung zu einem Hauptthema.
Was? Die goldene Brücke.
Die goldene Brücke, genau. Ja, das Gruppenkonzept, beziehungsweise das Gruppenkonzept kann ja auch Teil des Gruppenvertrages sein.
Ja.
Gruppenvertrag hatten wir ja grob öfters mal angesprochen. Mhm. Heute geht es prinzipiell um das Gruppenkonzept.
Ja.
Das heißt, wie finde ich möglichst am Anfang ein passendes Konzept, dass unsere Gruppe im Spiel sich gut ergänzt und funktioniert. Was wollen wir spielen? Wo wollen wir hin?
Ja. Ja, man kennt das ja, wenn man am Spieltisch sitzt und sagt, ja, wir spielen jetzt DSA, D&D, Shadowrun und zum nächsten Mal bringt irgendwie jeder einfach irgendwie irgendeinen Charakter mit. Und man hat vorher zumindest irgendwie abgesprochen, ich spiele den Kämpfer, ich spiele den Magier, ich spiele den Dieb. Und dann stellt man aber fest, ein Spieler hat eine Dämonologin gespielt, gebaut, der andere hat einen Jäger gebaut, ist aber eine Steppenelfe und irgendwie gibt es überhaupt gar keinen gemeinsamen Grund, warum diese Charaktere, selbst wenn sie im ersten Abenteuer aus irgendeinem externen Grund zusammengewürfelt werden, danach noch zusammen rumlaufen sollten.
erstens das und zweitens, man schafft sich selber eine unheimlich hohe Off-Time, wenn man solche Charaktere sich bastelt, die zum Beispiel sagen, ich gehe nicht in die Stadt, Städte sind böse. Ja, ich schlafe nicht in einem Bett oder wie auch immer.
Mhm, ne? Genau, oder sobald irgendwie irgendeine offizielle Autorität mich erblickt, werde ich im Grunde genommen sofort verhaftet, weil, ja.
Ja, also gerade wenn ich DSA nehme und die Dämonenbeherrschung nehme, dann ist es halt eben negativ belastet.
Genauso,
also, im feinsten Sinne, ne? Also wenn du nicht sofort auf dem Scheiterhaufen landest in manchen Gegenden. Ne?
Oder wenn ich jetzt an den Echsenmenschen denke, ja, wenn ich jetzt sage, wir spielen jetzt die und die Kampagne, sagen wir mal für Jason Saga, ja. Und dann sagt jemand, ich wollte aber meinen Achas spielen.
So. Gut, kannst du packen, aber dick ein.
Ja, genau.
Ja.
Ist halt schwierig, ne? Also wird vielleicht auch von den Torwartern nicht so freundlich aufgenommen, das Echsenwesen, das Rangas-Brut-Ding.
Nö.
Ja, also deswegen ist die große Frage, was macht man in der Session Zero, also in der Besprechung, was man spielen möchte, um die Charaktere so abzustimmen, dass sie A, auf die Kampagne passen, aber auch irgendwie zueinander passen.
Also für mich sind das wieder so ein paar Grundaspekte da drin. Mhm. Das eine ist, ich muss immer sagen, wir spielen miteinander, deshalb sollte jeder dann auch auf das Konzept des anderen so ein bisschen Rücksicht nehmen und eingehen.
Ja.
Es geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt und auch wenn ich auf Kompromisse eingehe, dann ist es nicht zwangsläufig immer gut.
Ich meine, ich kann ja im Grunde genommen auch Charaktergeheimnisse haben. Also mein Charakter kann ja auch Dinge wissen können oder was weiß ich, von denen die anderen nichts wissen dürfen.
Ja.
Ja. Dass der Dämonenbeschwörer ein Teil auch einer gut funktionierenden Gruppe sein kann, wenn er eben nicht zeigt, dass er das ist. Hat man aber Fähigkeiten, die man nicht einsetzen kann.
Genau das ist der Punkt. Wenn meine Expertise ist, Dämonen zu beschwören, ich werde das aber eigentlich nie so richtig machen können.
Dann kann man sich aber auch gut bannen.
Ja, ich geißle mich aber selber.
Natürlich.
Ich habe, das ist so wie ein Kämpfer, ja, der ein richtig guter Kämpfer ist. Das ist halt eben sein Ding. Wenn wir aber in der Glücksbärchen-Kampagne hängen.
Ja. Wird schwierig, wird anstrengend.
Wird anstrengend. Natürlich kann ich immer noch Rollenspiel betreiben, gar keine Frage.
Eben.
Aber macht es mir Spaß, wenn ich von vornherein weiß, dass ich meine Expertise eigentlich nicht benutzen kann?
Oder ich muss halt dafür sorgen, dass ich meine Expertise dann irgendwie benutzen kann. Ja, jetzt mal beim Beispiel dieses Dämonenbeschwörers sein. Dann muss man halt gucken, okay, ich halte die dritte Wache und wenn alle anderen schlafen, dann hole ich mir eben kurz meinen Gutongi und schicke den schon mal vorscouten.
Klar, kannst du machen.
Kannst du machen.
Das Ding ist halt immer nur, und das wissen wir auch aus Erfahrung am Tisch, die anderen Spieler, Spielerinnen kriegen es ja mit. Ja? Und selbst wenn sie es nicht mitkriegen, irgendwann fällt es irgendeinem auf.
Mit Sicherheit, ja.
Und dann hast du wieder eine riesengroße Diskussion um Dämonen sind böse, Dämonenbeschwörer sind auch böse. Und warum machst du das? Und du bringst die ganze Gruppe in Gefahr und so weiter und so fort.
Kann natürlich auch zu sehr, sehr schönem Rollenspiel führen und so weiter und so fort. Naja, ist jetzt kein...
Deshalb finde ich den Gruppenvertrag an sich schön, wenn man vorher zum Beispiel sagt, wir spielen, ich sag jetzt mal, wenn man mir zum Beispiel Dämonenbeschwörer dabei haben möchte, dann kann ich auch darüber reden. Möchte ich vielleicht Leute haben, die aus einer Gegend kommen, wo das gar nicht böse ist.
Zum Beispiel.
Also wo das eigentlich, wo man sagt, naja, Dämonen beschwören ist halt eine gefährliche Sache, deshalb brauche ich ja jemanden, der das richtig gut kann.
Genau.
Deshalb ist der Dämonenbeschwörer dann zum Beispiel hoch angesehen, weil ich kann die ja als schnelle Hilfsmittel haben, die haben Ausdauer ohne Ende und weiß der Geier was. Ja.
Ja.
Das kann man ja auch positiv darstellen, aber da muss man das im Gruppenvertrag oder im Konzept halt eben darlegen, damit das funktioniert.
Genau.
Und das macht dann effektiv viel mehr Spaß oder mir macht es dann viel mehr Spaß.
Genau, ich meine, man kann ja auch Charaktere spielen, die fragwürdige Dinge in der Vergangenheit getan haben. Ja, weiß ich nicht, dass man jemanden spielt, der früher vor den Abenteuern, keine Ahnung, Verbrechen begangen hat und jetzt aber auf einem besseren Wege ist. Das ist dann der Schurke der Gruppe und irgendwann stellt die Gruppe fest, ja gut, der kann ein paar coole Dinge, die brauchen wir manchmal, aber trotzdem. So.
Ja, man muss halt mal gucken, wo die Grenze ist.
Ne? Genau.
Das ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn um die Expertise, Handlung der Charaktere quasi der eigentliche Plot im Hintergrund tritt.
Hm, genau.
Ja, und ich mehr, also ich erinnere mich da halt an Szenen, wo ein halbes Abenteuer darum gemacht wurde, wie ein Charakter dann irgendwo hingegangen ist, um irgendetwas zu machen, zu beschwören. Ne?
Nee.
Wo man dann im Hintergrund zum Beispiel, also wo dann die Charaktere irgendwann mitgekriegt haben, da hinten ist ein Dämon, der macht da irgendwelche fiesen Dinge.
Ja.
Und wir wollten eigentlich zu diesem Dämon hin und den ummoschen und das ist eigentlich quasi der Gruppendämon geworden oder gewesen, was wir natürlich alle nicht wussten, aber ne, Dämon gleich böse in dem Moment und wir hatten gedacht,
ohne Frage.
Ne, der ist quasi in unseren Linien aufgetaucht. Ne? Mhm. Das stiftet also schon sehr viel Verwirrung.
Klar, ich meine, es gibt natürlich auch andere Sachen, ne? Also wie zum Beispiel die bewusste Entscheidung von Deadlands-Spielern, einen Untoten zu spielen.
Mhm.
Ne? Das kann ja auch Chaos und Vernichtung in der eigenen Gruppe stiften.
Klar, der kann ja auch mal übernommen werden oder was.
Genau.
Ne?
Macht ja auch Teil des Reizes manchmal aus. Ne? Ja. Das ist ja nicht, aber ne, so das Spiel mit dem Feuer. Jeder Huckster ist ja auch immer eine Gefahr für die Gruppe.
Du, es kann auch lustig sein, wenn du, ich sag jetzt mal, vier urige Charaktere hast,
die
irgendwo aus der Wildnis kommen und dann hast du, ich sag mal, einen hochartigen Puderkopf dazwischen.
Na klar.
So, das kann total lustig sein und man kann auch vielleicht voneinander lernen und so weiter. Da muss dann aber die Gruppe im Vorfeld auch davon ausgehen, dass dieses Spiel innerhalb der Gruppe ein Großteil des Abenteuers sein wird und sich darum beschäftigen wird. Das sowas kann ich mir vielleicht im DSA vorstellen.
Ja.
Wäre aber kein Spiel, was mich jetzt heutzutage reizen wird, weil der Effekt des Erlebten, der ist doch relativ gering.
Ja, also ich meine, klar, natürlich entstehen natürlich auch tolle Abenteuer oder tolle Geschichten dadurch, dass eine völlig bunt durcheinander gewürfte Truppe aufeinander trifft und irgendwie plötzlich Abenteuer erlebt. Aber es ist halt viel, viel einfacher für die Spielleitung und auch viel einfacher für die Mitspielenden, wenn vorher grob geklärt wird, was überhaupt so ein gemeinsames Ziel der Gruppe ist. So. Wo wollen wir überhaupt hin? Und wenn ich jetzt drei habe, die sagen, ach, eigentlich finden wir es ganz lustig, uns irgendeiner Gauklertruppe anzuschließen und irgendwie lustig durch die Gegend sehen. Und der andere sagt, ich habe aber meine heilige Mission.
Mhm.
Ja, dann geht das halt auseinander, ne?
Und dann
führt das eher mal zu Frustration, weil vielleicht ja auch der Spieler dieses einen Charakters, ja, dieses geweihten Priesters oder was auch immer, der Meinung ist jetzt, ich möchte aber eigentlich meinen Charakter behalten, ich finde den cool.
Mhm.
Und die anderen sagen, ja, da haben wir aber gar keine Lust zu. Dann muss man sich halt vorher klar werden, was will man eigentlich?
Mhm. Ja, da muss man, man muss vorher sagen, wo wollen wir denn ungefähr hin? Ich meine, was sich dann nachher in den Abenteuern quasi entwickelt, steht auf einem anderen Blatt. Das kannst du und das will ich auch gar nicht vorher beeinflussen, weil da sind so viele Unbekannte dabei, ne? Dass man da einfach mal ein bisschen abwägen muss.
Es gibt ja auch viele Regelwerke, die mittlerweile Gruppenkonzeptideen mitbringen oder die darauf basieren, dass man ein Gruppenkonzept hat. Coriolis fällt mir da zum Beispiel ein. Das ist im Regelwerk mit eingebaut. Das heißt, du hast wirklich so dieses...
Weil du eine Crew spielst.
Du spielst eine Crew, genau. Und dann hast du halt entweder die Händler-Crew, also das Händlerschiff, oder du hast die das militärische Einsatzteam.
Ja.
Oder, ne, also es ist halt nicht dieses klassische, ihr trefft euch alle in einer Kneipe, sondern ihr seid schon eine Gruppe von Leuten, die sich zu dem Zweck zusammengeschlossen hat, dieses Schiff zu bewirtschaften und da wird sich jetzt nicht der Söldner in dem Handelsschiff unbedingt immer wohlfühlen. Es sei denn,
er ist da zum Beispiel angestellt.
Genau, es sei denn, er ist da angestellt und das ist dann halt seine Security ist seine Aufgabe, ne?
Genau.
So ungefähr.
Das ist dann aber auch eine Motivation.
Genau.
Und das ist vertretbar.
Ja. Aber wenn es jetzt ein Wissenschaftsschiff ist, wird es zum Beispiel vielleicht ein bisschen langweiliger.
Nur kurzfristig, wenn ich sage, ich buche jetzt hier eine Passage.
Ja, genau.
Ja. Das, ich meine, das kann ja auch gut funktionieren, wenn ich jetzt sage, ich spiele einen Wissenschaftler auf dem Handelsschiff, weil ich von A nach B muss.
Ja.
Und dem Handelsschiff passiert dann irgendetwas und das findet der Wissenschaftler dann so interessant, dass er sagt, ich bleibe jetzt mal bei der Crew und untersuche das.
Ja, oder Sozialwissenschaftler. Der die Crew untersucht.
Ja, aber der könnte ja auch irgendwelche Untereinheiten irgendwelche medizinischen Grund oder wie auch immer, vielleicht haben die ein Artefakt dabei, was er untersuchen möchte.
Ist halt aber auch ein Beispiel für ein Spiel, in dem das Gruppenkonzept schon Bestandteil des Spiels an sich ist.
Mhm.
Das ist jetzt ja in vielen klassischen Systemen nicht unbedingt so. Ich meine, gut, wenn wir jetzt Shadowrun nehmen zum Beispiel, das basiert ja schon mal auf der Annahme, dass alle in Anführungsstrichen irgendeine Form von Berufskriminellen spielen.
Ja, zumindest in der Bereitschaft, definitiv, ja.
Genau, ne? Also es geht halt darum, sozusagen, dass alle gemeinsam irgendwie sich mit irgendeinem Auftraggeber an den Tisch setzen, der ihnen Geld dafür gibt, Dinge zu tun, die vielleicht nicht unbedingt immer im Rahmen des Legalen sind. Da muss aber trotzdem vorher ein gutes Gruppenkonzept entstehen, weil ich wissen will, ja, will ich jetzt eine Gruppe spielen, die grundsätzlich erstmal die Betäubungsmunition in die Waffen lädt und versucht, Verluste zu vermeiden auf beiden Seiten?
Mhm.
Oder spiele ich die eiskalten Auftragsmörder, denen das völlig egal ist? Ne?
Ja.
Also, wenn ich da so einen Auftrag annehme und ich sitze am Tisch mit meinem Charakter und ich habe so einen, ich sage jetzt nicht pazifistischen Charakter, aber jemanden, der sagt, ich vermeide es einfach irgendwie, Leute zu erschießen und alle anderen sagen, ja, natürlich nehmen wir den Search and Destroy Auftrag an und wir machen die Gang kalt.
So. Das eine ist ja erstmal die Grundstimmung, aber es geht ja auch um die, sagen wir mal, Fertigkeiten, die wir anwenden können.
Genau.
Ja. Brauche ich 5 Hacker in der Gruppe? Ich glaube nicht.
Naja, wenn ich eine Hacker-Kampagne spielen würde, schon.
Genau.
Das wäre dann was anderes. Das wäre genau das Gruppenkonzept.
Genau das.
Genauso wie ich auch ein Gruppenkonzept mir vorstellen könnte, eine Gruppe, die nur aus Magiebegabten besteht.
Könnte auch sein. Ich erinnere mich noch an eine historische Kampagne, die wir früher gespielt haben, vor über 20 Jahren. Da hatten wir einen Pool aus 7 Magiern und einem Halbelfen, der auch nachher Magier wurde ab Stufe 10.
Ja.
Also das... Und das war großartig.
Mhm.
Bei DSA 3 gab es ja dann noch diese Regeln mit, ich bringe dir was bei, du bringst mir was bei und so konnte
man sich
dann quasi helfen und so weiter. Das war nachher alles sehr überoptimiert und sehr ausgenutzt. Aber man hat die Regeln noch einfach mal benutzt. Man konnte zusammen Artefakte machen, solche Sachen wie ein Unitatio, also die Ballung der Astralenergie und der Konzepte hatte endlich mal einen Sinn ergeben.
Das wird dann endlich mal genutzt.
Ja.
Regelmechanismen, die man sonst nicht nutzen kann, genau wie die Magiegruppenregeln bei Shadowrun, die ja auch selten genutzt werden.
Mhm.
Oder wenn, dann ist es der eine Charakter, der sich irgendeiner NSC-Gruppe anschließt oder was weiß ich was. Das ist dann aber wieder so sein eigenes Ding. Da kann man auch als Gruppenkonzept machen. Wir spielen eine Gruppe von Magiebegabten, die das Ziel haben, eine magische Gruppe zu bilden.
Ja. Aber ich muss da auch so an die verbotenen Lande denken, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt überlege, so der Blutnebel, der verzieht sich und man kann jetzt endlich mal raus ins Land. So, wenn ich da quasi in der Rolle wäre, dann würde ich mir ganz gewaltig überlegen, wen ich da mitnehmen würde. Weil da möchte ich Leute haben, die meine Fähigkeiten ergänzen oder mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen.
Man möchte ja auch als gemeinsames Ziel irgendwann eine Festung bauen.
Ja.
Das ist ja Bestandteil des Spiels.
Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, den fußlahmen Greis hätte, der unbedingt mitkommen möchte, dann müsste der schon eine gewaltige Fähigkeit haben. Zum Beispiel, vielleicht ist er ein mächtiger Magier, kann ja sein.
Genau.
Dann hätte das eine Bewandtnis, dass ich den mitnehme. Ansonsten würde er mich ja nur behindern, wenn er ansonsten, sagen wir mal, nichts hätte.
Genau. Oder er ist der beste Spurenleser im ganzen Lande, so, ne? Wer weiß
zum das schon.
Und ist mit dem Bogen aber so richtig gut. Trifft alles.
Ja,
kann sein. Er humpelt zwar und ist langsam, aber er trifft
auch alles. Er trifft.
Er muss auch gar nicht mehr ran.
Nein, genau.
Ja. Weil er seinen Bogen, ne?
Genau. Ja. Also das sind einfach so Gedanken, die sich jeder machen sollte. Und das ist aber auch natürlich so ein bisschen Handhabung bei der SL, dass die SL natürlich oder die Spielleitung insgesamt irgendwie gucken muss, dass die natürlich ein wenig etwas verrät. Ja, ich sag
klar,
das ist so ein bisschen der Klappentext. Ja, der Klappentext der Kampagne, wo ich sage, hierhin soll es gehen. Ne? Ich muss ja irgendwohin, möchte ich ja. Und dann weiß ich auch ungefähr, was für Charaktere dabei sind. Früher war ich immer einer von den Spielleitern, die dann irgendwo gesagt haben, komm, spiel, was du willst. Und spiel, was du willst, geht in der Regel immer irgendwo nicht so klar, weil irgendeiner der Spieler zurückstecken muss. Ich musste viel anpassen, wo ich eigentlich auch gar keine Lust mehr drauf habe.
Ne? Ja, ist auch die große Frage. Man sollte ja auch, die Spielenden sollten ja auch die Möglichkeit haben, ihr Expertisenfeld zu haben.
Genau.
Wie doof ist das bitteschön, wenn alle das Gleiche können und ich habe meinen Jäger so gebaut, dass er ein bisschen schlechter Spuren lesen kann als alle anderen. Das kann ich aber gut, aber weil die anderen das um einen Würfel besser können, lesen die immer die Spuren.
Genau.
So, und ich habe Punkte in irgendwas investiert, was ich überhaupt nicht nutzen kann. Es gibt aber auch Fähigkeiten, die sind redundant immer möglich. Also schadet nicht, wenn jeder Charakter irgendwie kämpfen kann. Zum Beispiel.
Genau, kommt immer ein bisschen auf der Welt drauf an, aber ja.
Ja. Ne, also es schadet in den meisten Sachen nicht, wenn die Charaktere irgendwo, gut, bei Cthulhu ist es vielleicht manchmal nicht nötig, ne?
Also, manchmal nicht nötig, aber es ist erklärlich.
Genau.
Also warum denn nicht? Ne?
Ja, wenn man in den 20ern spielt, ne, dann werden viele den Ersten Weltkrieg mit
erklären. Genau. Das, also ich kann es mir gut erklären. Außerdem ist das doch eine Zeit, wo man durchaus irgendwo, sagen wir mal, sein Gewehr oder den alten Revolver einfach quasi rumliegen hat. Ne?
Genau, je nachdem. Ne? Vielleicht spiele ich ja in Berlin und spiele den kommunistischen Aufständigen, der gegen irgendwelche Freischärler-Truppen vorgegangen ist.
Zum Beispiel, aber vielleicht bin ich auch irgendwo in England auf dem Landsitz und habe einfach nochmal ab und zu mal die Wölfe, die an meine Schafe ran wollen oder weiß der Geier was.
Oder. Wenn man Erklärungen für Fähigkeiten sucht, muss man nur manchmal ein bisschen kreativ werden und irgendwas findet man immer. Und wenn man sagt, mein Vater fand es wichtig, mich auf die Jagd mitzunehmen und hat mir das beigebracht.
Ich muss da gerade schmunzeln, ich habe eine Con-Runde.
Fate
Dresden Files.
Ah ja.
Dann ging es dann auch darum, wir waren dann quasi im High Noon und ich habe eine Waffe gefunden. Fragt der Spielleiter. Kannst du denn überhaupt schießen? Mein Kommentar war, hallo, ich bin Amerikaner.
Ja, da gibt es ja diese Webserie, wo dann irgendwie auch Fantasy-Charaktere in unserer Welt spielen und dann irgendwie alle irgendwie, ja, ich ziehe meine Doppelpistole, die ich habe als Rasse Amerikaner gewählt, haben alle Doppelpistole, das ist Standard-Feed sozusagen. Der eine sagt nur, und du, ja, ich nicht, ich habe Kanadier gewählt, dafür habe ich aber +2 Charisma, Krankenversicherung. Ja. Fand ich irgendwie witzig.
Also, und gesunde Zähne.
Ja, genau, so ungefähr. Also, und eine gute Schulbildung.
Ja,
egal, keine Doppelpistole.
Details.
Ja, aber wichtig, ne? Also tatsächlich, also macht eine Session 0. Also das finde ich irgendwie so als den Haupttipp am allerwichtigsten. Wenn ihr nicht gerade einen One-Shot spielt, ja, wo es vielleicht ein bisschen egal ist, sondern auch auf mittel- oder langfristige Kampagnen setzt, macht euch wirklich die Mühe und setzt euch zusammen und arbeitet vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam im Hintergrund der Charaktere.
Bildet euch quasi zu Anfang ein Konzept aus, wer mit wem irgendwas schon erlebt hat. Ja.
Genau.
Macht es vielleicht nicht zu genau, lasst es dann nachher in der Session 1 effektiv entstehen. Ne? Ich würde das grob skizzieren.
Man kann, also jetzt mal so als blödes Beispiel, also oder gutes Beispiel mal wieder. The Expanse, finde ich, löst das wirklich gut. Die Charaktere oder die Figuren aus dieser Serie haben alle vorher gemeinsam auf dem Eisfrachter gedient, auf der Canterbury.
Ja.
Das heißt, die kennen sich, sind auch schon eine Weile miteinander geflogen, haben schon Sachen miteinander erlebt, waren aber bis auf Naomi und Amos, die ja sozusagen so ein Duo bilden, jetzt nicht allerbeste Freunde, sondern die kennen sich halt.
Ja.
So, und sind halt Kollegen gewesen. Und das ist das, was sie ja gemeinsam verbindet. Und diese in der quasi ersten Sitzung entstehende Geschichte mit, die Canterbury wird in die Luft gejagt, und das ist ja so, was sie dann zusammenschweißt. Ne?
Ja. So. Genau. Das erinnert mich an unsere ich sag mal, oldschoolige, niedrigstufige Shadowrun-Kampagne.
Ja.
Ja, also wir waren alles quasi Konzernangestellte,
genau,
die sich halt über die Arbeit im Konzern kannten. Ja. Der ein oder andere kannte sich vielleicht ein bisschen besser. Also mein Charakter war zum Beispiel mit einem Online-Charakter in der WG, und wir waren irgendwie zum Klettern oder irgendwie sowas. Also wir hatten ein gemeinsames Hobby, was uns dann zusätzlich noch verbunden hatte.
Du hast den Wachmann gespielt, glaube ich, ne?
Ich habe den Wachmann gespielt, genau. Ja. Oder Hausmeister, ich bin mir nicht ganz sicher.
Weiß ich nicht, es gab auf jeden Fall noch den Büroboten quasi.
Genau,
genau. Also alle konnten durchaus ein bisschen was, aber jetzt nicht unbedingt die klassischen Schattenlauffähigkeiten.
Nein, genau, wir sind also reingerutscht und durch den Crash sind wir dann alle quasi ohne Identität gewesen.
Auch tatsächlich mit einer nicht entdeckten Magierin oder einem Magiebegabten, ne?
Richtig, also,
dass es halt genau alles so Low-Tech-mäßig war.
Ja. Also es war wirklich eine sehr schöne Einstiegskampagne quasi. Ja. Na? Aber die Gruppe hat fast gut miteinander gearbeitet.
Ja, hat fast gut miteinander gearbeitet. Ja, aber das ist ja auch das, ne? Man weiß ja vorher nicht, wie gut die Charaktere zusammen funktionieren.
Nein, aber tatsächlich ja, ist das, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ein Positiv- und ein Negativbeispiel gleichzeitig, weil der Großteil der Gruppe gut miteinander gearbeitet hat. Das hat sich alles gepasst.
Ja, ja, genau.
Ein Charakter hat sich dann halt immer mehr zurückgezogen und ihr Spiel war da drin, ja, doof gesagt, depressiv zu sein.
Genau.
Und ließ sich da auch nicht rauslocken. Ne? Also am Anfang hatte man das Spielgebot quasi dann noch so angenommen, aber das schwappte dann so über. Man hatte dann nachher auch irgendwann keine Lust mehr.
Mhm.
Und das zog sich dann so ein bisschen durch wie so ein roter Faden. Und dann stellte man sich dann auch irgendwann mal die große Frage: Warum bist du eigentlich noch hier?
Genau.
Ja.
Der große Nachteil, wenn man so ein enges Gruppenkonzept hat, mit großer gemeinsamer Hintergrundgeschichte, ist aber auch, dass wenn einer der Charaktere ausfällt, aus irgendeinem Grund, sei es Todesfall, sei es, dass irgendwelche externen Sachen für den Charakter wichtiger werden, oder, dass es unglaublich schwer sein kann, für neue Charaktere irgendwie wieder in die Gruppe reinzukommen.
Genau, da muss man sich einfach ein bisschen Gedanken machen, weil ich würde einen Charakter machen, der dann aus dem Umfeld irgendwie bekannt ist. Auf die Shadowrun-Geschichte eben würde ich zum Beispiel sagen, ihr findet einen alten Kollegen.
Genau.
Den kennt ihr von früher noch. Das ist Tim aus der Buchhaltung. Ja.
Ich erinnere mich da an unseren Charakter-Switch, den wir bei der anderen Shadowrun-Runde gemacht haben, mit Scully.
Ja.
Also, ne, wo du ja deinen Charakter im Grunde genommen am Anfang gar nicht gespielt hast, den du in die Kampagne spielen wolltest, sondern,
Ich habe quasi das Opfer, das dramatische Opfer in der ersten Folge gespielt. Und bin dann mit meinem eigentlichen Charakter geskriptet erst in Folge 2 eingestiegen.
Mhm, genau.
Ja.
Der aber schon im Hintergrund der anderen Charaktere eine Rolle spielt.
Richtig, genau. Der war Teil von dieser Wohngemeinschaft oder von diesem Wohnblock,
genau,
in dem das anfangs gespielt hatte.
Ja, da war ja auch die gemeinschaftliche Motivation, dass ihr alle im gleichen Wohnblock gelebt habt.
Genau.
Und quasi euch irgendwie entfernt kanntet.
So, aber naja, man kannte sich halt, ne?
Genau. Es waren halt die Leute aus dem eigenen Block.
Ja.
Und als der dann platt gemacht wurde.
Genau, da hatten wir eine gemeinsame Motivation, das herauszufinden.
Richtig.
Was mit unserem Zuhause passiert ist.
Genau, da hatte ich die Motivation aus meiner alten Myranur-Kampagne wieder übernommen.
Ah.
Da war das ja auch so, dass alle Charaktere aus der Unterschicht gespielt haben, die in so einer Insula gewohnt haben, in so einer großen Stadt. Und die wurde dann von irgendwelchen Grolmen übernommen und platt gemacht. Mhm. So, Miethaie.
Ja.
Ja.
Im Übrigen, dieses Gruppenkonzept kann man auch gut mit so diesen oldschooligen Dungeon Crawlern so ein bisschen verdrängen.
Klar.
Wobei es dann für mich persönlich dann ja eher darum geht, die Fähigkeiten zu verbinden, als das Rollenspielerische so in den Vordergrund zu stehen. Weil da, also beim Dungeon Crawler steht das Dungeon erleben für mich persönlich so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Ja? Da brauche ich nämlich auch keine 5 Fährtenleser oder 5 nee. Magier oder 5 Krieger, weil dann fehlt mir immer irgendetwas.
Ne? Genau, da brauche ich eine breit gestreute Bandbreite an Fähigkeiten.
Genau. Ne?
Ja.
Davon habe ich dann auch ein bisschen den Vorteil, wenn mir dann einer mal hops geht, dann kommt halt einfach
klar
mal einer dazu.
Ich sehe, eure Gruppe hat keinen Magier.
Kling.
Genau.
Nehmt diesen Magier.
Genau.
Er ist gerade frei.
Ja, genau.
Na?
Ja, auch eine klassische Sache, ne? Eine bestehende Gruppe, die dann irgendwie einen neuen Charakter aufnimmt, weil sie den anheuern oder so. Weil sie den brauchen.
Warum denn nicht?
Genau.
Ne? Also ich meine, gerade auf Shadowrun gesehen, dadurch, dass meistens keiner Bock hat, einen Hacker zu spielen,
genau,
machen wir seit Jahren dann immer den Meat-Hacker.
Ja,
ja, genau. Und der macht dann halt kriegt dann halt ein Stück von der Gage und ja, übernimmt halt den Hack-Kram.
Wenn dann ein neuer Spieler dazu kommt, der sagt, ich habe so Bock, einen Hacker zu spielen, kann er den gleich übernehmen, weil...
Zum Beispiel.
Wäre eine Idee, ne?
Ja.
Weil den kennt die Gruppe schon und...
Genau. Wobei man alternativ bei also je nach Shadowrun-Kampagne, aber da
klar,
kann man halt immer auch mal vom Auftraggeber quasi einen Zuschuss halt kriegen mit so, hier, das ist mein Spezialmann,
genau,
der ist voll im Thema. Ne, und dann lernt man ihn quasi beim Run kennen.
Funktioniert auch in der Fantasy, ne? Wenn man jetzt gerade für jemanden arbeitet in einer Fantasy-Kampagne und der dann sagt, ich habe da übrigens meinen Vertrauten XY, den möchte ich euch gerne mitgeben.
Genau, der ist voll im Thema, der kann für mich reden.
Genau.
Ne?
Ja, genau.
So ungefähr. Nee, das kann schon gut funktionieren.
Ja.
Ne? Also das sind alles Möglichkeiten, die man einfach mal verwenden kann.
Ja.
Ne?
Ja, ich erinnere mich daran, dass ich mal in einer Gruppe ganz schwer reingekommen sind, weil die alle ganz, ganz eng miteinander waren und alle so ganz viele Geheimnisse hatten, gemeinsame Geheimnisse sozusagen und Angst vor Spionage von außen.
Ja.
Und ich hatte echt Schwierigkeiten, mit meinem Charakter da reinzukommen. Das war doof. Anfangs, aber ich meine, es ging dann später, aber es war anfangs wirklich schwierig, weil immer, wenn ich irgendwas machen wollte, hieß es dann von so ein, zwei Charakteren, warum machst du das jetzt? Warte, wir gucken dir mal über die Schulter.
Ja, ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden. Auf der einen Seite ist es rollenspielerisch okay, wenn ich jetzt eine Serie gucke und da kommt
genau
ein neuer Charakter dazu und das dauert 2-3 Folgen, bis der Charakter dann so ein bisschen angenommen wird, zum Beispiel durch die heroische Tat oder durch
genau
eine besondere Expertise oder wie auch immer. Finde ich das okay. In der Serie ist das gut. Das sind dann so 2-3 Stunden.
Ja, ich war gerade an 2-3 Folgen. Das heißt aber, das ist ja wie so 1-2 Spielabende.
Ja,
genau.
Wenn ich das jetzt aber in einer Rollenspiel-Session habe und das dauert 2-3 Sessions, bis ich als neuer Charakter aufgenommen werde, dann habe ich schon keine Lust mehr.
Oder mein Charakter wird in seinem Wesen, in seiner Art nicht ernst genommen.
Auch das, ja.
Ne? Also wird veralbert,
zum Beispiel.
Ne? Oder man gibt ihm einen doofen Spitznamen oder sowas.
Ja. Dann muss ich ja auch überlegen, würde sich dann dieser, ich sag jetzt mal, nordische Krieger das gefallen lassen? Würde der das einfach...
Ja,
wie würde genau. Wie würde er denn handhaben? Ne?
Ja, das Ding ist halt, und wenn er dann quasi so reagiert, wie er reagieren würde und einen der anderen Charaktere verprügelt, ist er ja trotzdem raus.
Genau. Oder würde er vielleicht einfach trotzig sein und in einer Kampfsituation sagen, nö, ihr wisst doch, ich kann nichts. Ich bin nur Ballast für euch, wie ihr immer sagt.
Ja, genau.
Ist aber auch doof.
Ist auch doof. Ist halt wieder diese trotzige Kindreaktion. Ne?
Ja.
Muss man, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Aber generell, ne, also das ist ja glaube ich,
der gute Mittelweg ist der Gruppenvertrag. Wir wollen miteinander spielen und miteinander etwas erleben.
Ja, und im Gruppenvertrag hält man ja vielleicht auch so ein bisschen den Ton der Kampagne fest.
Ja.
So, die Tonart, die Gangart. Ja. Will ich eine bluternste Kampagne spielen mit Tod, Vernichtung, die Charaktere stehen kurz vorm Kollaps und kriegen ständig auf die Schnauze und am Ende gehen sie vielleicht als Sieger hervor oder das große Böse gewinnt doch. Oder möchte ich eher so eine Bier- und Brezel-Runde spielen? Dann ist das auch egal, ne?
Klar, das kommt... Ja, ist grob Teil des Gruppenkonzeptes.
Das genau.
Auch das gehört mit dabei. Ja.
Ja. Macht einen Unterschied, wenn ich jetzt wieder DSA nehme, ob ich jetzt eine Gruppe habe, in der ein Barde, ein Schelm und ein Zargeweiter sind. Stelle ich mir sehr unterhaltsam vor. Werde ich aber mit meinem grimmigen Torwartkrieger vielleicht nicht glücklich in der Runde.
Nee, und der Bandstrahler auch nicht.
Genau. Ja. Ja. Wenn ich aber eine Gruppe habe aus, keine Ahnung, dem Zwergenkrieger, dem Magier von der Weißen Akademie und dem Praios Gewalten, dann werde ich da mit dem Schelm nicht glücklich. So.
Also als Zuschauer vielleicht, ja.
Ja, ja, als Zuschauer vielleicht, aber der Spieler des Schelms könnte sehr unglücklich werden.
Ja, mit Sicherheit.
So, weil die anderen, ne, so könnte klar, man könnte sagen, ach, ich versuche diesen grimmigen Gestalten mal ein Lachen auf das Gesicht zu zaubern. Sobald er zaubert, wird der Preisgewalte sagen, ja, das war jetzt der letzte Zauber, dann
ist der Scheiß. Das war auch genauso, wenn ich auf eine Abenteuerreise gehe.
Klar.
Und dann als Zuckerbäcker antrete.
Kann funktionieren, wenn ich mir den Zuckerbäcker nur so als Template vorstelle und zum Beispiel sage, der kann aber was. Und zwar, jetzt mal an diesem Beispiel gesagt, habe ich mal ein Konzept erstellt, das war auch kein Zuckerbäcker, sondern auch so eine einfache handwerkliche Profession, das war aber nach DSA ein professioneller Immernspieler. Der hat die Ausbildung eigentlich gemacht, sozusagen, weil er eine Ausbildung machen wollte, aber eigentlich wollte die Gilde ihn nur haben, weil er ein guter Immernspieler war.
Ja, aber ein Immernspieler, also für jeden, der Immern nicht kennt, ist halt ein kontaktfreudiger Ballsport, wenn man so möchte.
Mit Stöcken.
Mit Stöcken und danach vielen blauen Flecken.
Quasi Lacrosse.
Quasi Lacrosse in Hardcore, wenn man so möchte. Ja. Also, ne? Aber das ist ja vergleichsweise zum Zuckerbäcker was Fähiges. Also ich meine, der Zuckerbäcker kann ja auch etwas, keine Frage, aber.
Ja. Ne? Aber es wäre ja dann trotzdem das Konzept des Zuckerbäckers.
Nein.
Ja.
Ein E-Mann-Spieler, der ist athletisch, der kann sich verteidigen, den kann ich irgendwo mit rausnehmen.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, das Beispiel hinkt nur ein bisschen.
Naja, klar. Na? Was du jetzt meinst, ist tatsächlich der Zuckerbäcker, der einfach nur wirklich das kann.
Ja, genau.
Ja, ja? Genau. Ja gut, wenn es eine Reisekampagne ist, kann der zumindest kochen.
Ja.
Habe ich zumindest einen dabei, der die Nahrungsmittel zubereiten kann. Ist aber vielleicht eher eine NSC-Rolle als eine gute Spielercharakterrolle.
Zum Beispiel.
Oder ich stelle das Wachstum dieses Charakters dar und lasse mich aber als Spieler darauf ein, dass der am Anfang vielleicht nicht so viel kann.
Ist nur die Frage, warum sollte ich den Zuckerbäcker mitnehmen?
Weil er kochen kann.
Ja, das kann ich vielleicht selber. Wenn das das Einzige ist,
klar,
ne, dann sind wir wieder beim Klotz am Bein.
Ne? Vielleicht ist er ein netter Kerl. Vielleicht ist er so ein netter Kerl, sympathischer Kerl, dass alle...
Kann ja sein. Vielleicht ist es auch mein Schwager.
Genau.
Oder mein Bruder.
Sind wir wieder beim Gruppenkonzept. Ne? Der ist nicht dabei, weil er was kann, sondern der ist dabei, weil er wer ist.
Genau. Es ist nur die Frage, macht das auf Dauer Spaß? Mir würde es zum Beispiel keinen Spaß machen.
Mir würde es Spaß machen, wenn dieser Charakter, die Möglichkeit zum Wachsen hätte.
Und ja, das kommt dann immer aufs System drauf an, wie lange das Wachsen dauert.
Richtig, genau. Und das ist halt eine Frage dieser Heldenreise sozusagen. Ich kann ja meinem Charakter am Anfang auch nicht offensichtlich nützliche Fähigkeiten geben, die aber vielleicht dann an einigen Stellen zu kreativen Lösungen herausfordern.
Ist ja auch völlig legitim.
Genau.
Und ich glaube auch, dass nicht offensichtlich nützliche Professionen schönes Spiel mit beitragen können.
Genau.
Ne? Es muss bloß zu der Kampagne passen.
Richtig.
Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme jetzt mal eine militärische Truppe.
Ja.
Ja? Viele, die jetzt zum Beispiel in so einer militärischen Truppe sind, die haben ja vorher etwas gelernt.
Genau.
Danach kommt dann irgendwie so eine Grundausbildung oder irgendwie sowas. Das heißt, die haben dann irgendwie alle erstmal Schusswaffen, Nahkampf und
irgendwas
und eine Grundathletik. Aber sie haben alle etwas gelernt. Das heißt, ich habe da vielleicht einen Tischler dabei, ich habe einen Zuckerbäcker dabei,
genau.
Ich habe einen Kaufmann dabei, keine Ahnung was. Ja?
Vielleicht auch den Berufssoldaten.
Ja, na klar.
Wenn ich jetzt in einem Fantasy-Setting denke, können das ja auch Gepresste sein. Ne? Einfach irgendwie einfaches so Fußvolk. Ja, hier, komm, nimm das, was du in die Hand nehmen kannst. Ja, der Zuckerbäcker geht dann halt mit seinem Nudelholz ins Schlachtfeld. Ist ja dem Kommandanten erstmal egal.
Ist ja egal, Waffen musst du selber
mitbringen. Der fängt den Pfeil, der dann den großen Krieger nicht trifft.
Ja. Ist doch gut.
Ja, so. Natürlich. So, und wenn man das spielen möchte, vielleicht ist ja auch das Gruppenkonzept, dass alle solche, in Anführungsstrichen, Würstchen spielen, haben Würstchen, die in so eine Einheit gesteckt werden und die von irgendwie so irgendeinem ruchlosen Kommandanten nach vorne geschickt werden. So, ja, ihr 500 Leute hier, Zuckerbäcker, der Schmied, der Schmied ist ja nützlich, den würde er ja woanders haben, aber
genau.
der Zuckerbäcker, der, keine Ahnung, der Färber, der, ja so, jetzt geht ihr nach vorne. So, der Bauer.
Das erinnert mich an mein, an unser altes Lab-Konzept. Wir haben eine Landwehr gespielt.
Ja.
Und war quasi eine turbische Landwehr.
Ja. Ja.
Die wir halt auf dem Lab dargestellt haben. Bis zu 25 Leute waren wir da.
Das ist ja cool.
Einzige Voraussetzung war, wir waren alle sehr räudig und wir mussten alle einen Helm haben.
Ja.
Wir haben uns alle ein paar Langwaffen und Schlägel und sowas gebaut.
War ja auch historisch so, dass das erste Rüstungsstück, das man sich gekauft hat, immer der Helm war.
Ja. Kopf kaputt ist immer sehr tödlich.
Ja.
Oder lästig, ja, genau. Ne? Kopf kannst du nicht nur Teile machen.
Richtig.
Und deshalb... Tatsächlich gab es auch sehr viele Topfhelme.
Mhm.
Im wahrsten Sinne.
Topfhelme. Ja, sehr schön. Ja, sehr praktisch abends, ne? Wenn du einen Stiel dran hast, dann kannst du wenigstens nachsorgen, um Feuer zubereiten.
Und du hast immer eine schöne Stammwürze.
Ja, aber es ist ja ein Gruppenkonzept und das ist ja das Ding. Da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, sozusagen. Und
ja, es war ein schönes Einsteigerkonzept, weil. Du konntest dir günstige Klamotte holen, das mal einfach mal ausprobieren. So eine Stangenwaffe kannst du relativ leicht machen, wenn du da jetzt nicht so große Ansprüche hast. Ne?
Klar. Naja, und im Zweifelsfall nimmst du halt wirklich das Nudelholz, ne? So ungefähr.
Ja, aber tatsächlich die Langwaffe und der Helm, das war ein Grund des Konzepts.
Ja. Ja,
jetzt stell dir mal 25 Leute vor mit Langwaffen.
Ja. Das ist also, beeindruckend. Ja, ja.
Wir haben das schon richtig gerockt.
Ja, sehr schön. Genau.
War dann unterm Strich so eine Mischung zwischen, ich sag mal, Terry Pratchett Wachen und der Legion aus Asterix und Obelix.
Ja, aber es ist ein Konzept und alle haben Spaß dran.
Ja.
So, und jeder kann aber trotzdem seinen Charakter spielen.
So. Ja, natürlich.
Genau. Und manchmal müssen vielleicht, es gibt ja manchmal Mitspielende am Tisch, die haben so ihre krassen Konzepte, die sie unbedingt spielen wollen. Und die funktionieren aber einfach nicht in jeder Gruppe. Und dann muss man
miteinander spielen, das heißt auch miteinander Rücksicht nehmen.
Genau, und dann muss man sich vielleicht mal überlegen, wenn man dieses Gruppenkonzept erstellt oder den Gruppenvertrag erstellt, kann man ja schauen, wie man zumindest Aspekte dessen irgendwie einbauen kann. Aber wenn man über die super mega special Snowflake spielen will, ist das halt... oft schwierig, es sei denn, es sind alle Charaktere super special Snowflakes.
Das Grundkonzept funktioniert halt auch nur dann, wenn sowohl Spieler als auch Spielleitung auch einfach mal während der Session 0 sagen, nein, das passt mir nicht. Nein, richtig. Mach doch bitte anders.
Genau.
Wenn man jetzt, können ja auch zum Beispiel zwei Kulturen sein, die sich offen nicht mögen. Ex-Menschen und Torvaler.
Ja, zum Beispiel.
Das wird ein Irgendwann wird irgendwer an jemanden an die Gurgel gehen oder die anderen Spieler sind immer damit beschäftigt, zwischen denen zu schlichten oder sonst was, bis man irgendwann keine Lust mehr hat.
Also ich weiß nicht, ob du dich an Endland erinnerst, den Vorläufer von The Genesis.
Ja,
grundsätzlich. Da gab es zwei spielbare Rassen, einmal diese Fischmenschen und dann diese Feuermenschen.
Mhm.
Und da war im Spiel hart gecodet, wenn die aufeinandertreffen, drehen die beide durch und am Ende ist einer von beiden tot.
Mhm.
Fertig. Das heißt, du konntest die gar nicht in eine Gruppe bringen.
Ja, gut. So. Teil des Konzeptes, ob ich das gut finde, ist was anderes, aber es ist so.
Genau, aber das ist halt so. Und dann muss ich aber auch klarstellen, dass wenn ich die Charaktere erschaffe und wenn dann zwei Spieler ankommen, der eine soll spielen den, der andere soll spielen den, ja cool, dann spielen wir jetzt mal kurz den Kampf aus und dann macht sich der andere einen anderen Charakter.
Genau.
Oder was? Das ist ja...
Ja,
ist albern. Ist ja albern, genau. Ja, muss man halt schauen. Also wie gesagt, eine gemeinsame Motivation zu haben, hilft schon mal. Eine Idee, wie gesagt, festzulegen im Gruppenvertrag, welche Tonart hat unsere Kampagne überhaupt? Ist es eine sehr ernste Kampagne? Ist es so eine Happy-Go-Lucky-Kampagne? So eine Glücksbärchi-Kampagne?
Ja.
Ja. Oder ist es vielleicht eine, die so ein bisschen plätschernd casual ist? Oder das, ne, da muss man als Spielleitung ja auch gar nichts vom Abenteuer verraten, aber man kann ja trotzdem die Tonart.
Ja, die Tonart, aber grob zu sagen, wo wollen wir hin, worauf habe ich Lust. Ne? Das ist ja, wenn ich jetzt, hier müssen wir die Borbard-Kampagne.
Ja.
Ne? Wenn wir jetzt die Borbard-Kampagne spielen, dann kann ich den Spielern zumindest vor grob skizzieren, was so im weitesten Sinne dahinter steht. Also, dass das wirklich eine historische Kampagne ist und dass wir im Zweifel da auch ein paar Jahre dran spielen.
Genau.
Das ist schon mal so das Erste, wo denn vielleicht die eine oder andere Person hast, die sagt, Sorry, aber so lange wollte ich jetzt ja doch nicht.
Oder Jahr des Feuers. Wenn ich das zum Beispiel spiele, da würde ich auch zum Beispiel, wenn ein Spieler jetzt sagt, ich will aber unbedingt einen Schelm spielen, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob du damit glücklich wirst. Weil es einfach Aspekte geben wird, ne? Oder ich will jetzt so einen Hardcore-Preios-Geweihten spielen, würde ich auch sagen, tut mir leid, mit dem Charakter wirst du in der Kampagne entweder nicht glücklich oder du sprengst die Kampagne im Sinne von, dass ihr völlig vom Weg abkommt, sozusagen. Mhm. Also dann muss man vielleicht festlegen, vielleicht haben wir auch alle Mitspieler gar keinen Bock eigentlich, diese Kampagne zu spielen, und das hat nur die Spielleitung. Mhm. Dann muss man sich halt überlegen, ob man da eine andere Kampagne spielt oder ob der Spielleiter sich andere Spieler dafür sucht, die auf die Kampagne Bock haben. Das ist halt die Frage, wie ist das in Anführungsstrichen ausgeschrieben? Unter welchem Konzept? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche Mitspieler, die DSA mitspielen wollen, oder ich suche Mitspieler, die DSA das Jahr des Feuers mitspielen wollen.
Genau.
Das ist ja eine ganz, ganz andere Sache. Genauso wie ich auch bei Shadowrun sagen könnte, ich suche mir Leute, die Shadowrun mitspielen, aber die Charaktere sind am Anfang keine Shadowrunner. Oder ich möchte Profi-Runner haben.
Ja.
Oder ich möchte eine Doc Wagon-Kampagne spielen.
Zum Beispiel.
So.
Ja, man kann das auch auf die Gegenden noch mal ein bisschen ummünzen. Eine Kampagne in Australien wird was ganz anderes sein als zum Beispiel in Afrika oder in
Skandinavien oder was weiß ich was. Ne? Genau, spielen wir eine mobile Kampagne, spielen wir eine Kampagne vor Ort. Das sind alles so Fragen, die man sich in dieser Session 0 stellen muss.
Genau.
Einfach, um auch allen Mitspielenden die Gelegenheit zu geben, sich passende Charaktere zu bauen. Ja, was nutzt mir das, wenn mein Charakter der Überlebensprofi in allen Eissituationen ist und keine Ahnung, kälteresistent und keine Ahnung, kann durch Eis gucken, hat Eiszauber und ich spiele in der Wüste. So, dann cool, dann wird nachts kalt, das hält er aus, ja. Mhm. Aber oder ich spiele, keine Ahnung, in Australien oder so, ja.
Ja.
Wird unlustig. Also wird der Charakter nicht viel Spaß haben.
Nee, sondern immer die Frage, warum soll er denn da sein?
Andererseits auch zum Beispiel, ich musste an ein Shadowrun-Charakter-Konzept denken, eines Kampftauchers.
Mhm.
Wenn der immer nur Festlandkampagnen hat, ohne dass irgendwelche Flüsse, Seen oder sowas in der Nähe sind, wird auch da der Spieler keinen Spaß dran haben. Richtig. Wenn ich aber vorher weiß, ich spiele in New Orleans, wo Wasser quasi fast überall ist, dann kann der richtig viel Spaß machen, der Charakter.
Richtig, genau.
Ja. Oder ich spiele, keine Ahnung, in irgendwelchen Konzernbereichen, dann werde ich mit so einem Gänger-Charakter auch keinen Spaß haben.
Ja.
Also, Gruppenkonzept ist eine Sache, die in einer Session 0 am besten von Spielleitungen und Mitspielenden gemeinsam besprochen wird.
Genau. Macht euch vorher Gedanken, worauf ihr Bock habt. Macht euch nicht ein Konzept fertig, damit ihr auch ein bisschen flexibel sein könnt auf alle anderen. Überlegt euch, was ihr wollt und wo ihr so ungefähr hin wollt mit eurem Charakter.
Na? Erstellt die Gruppe gemeinsam so, ja, man kann ja Details der Charaktererschaffung auslagern, wenn es lange dauert, aber sich vorher abzusprechen, wer grob was kann, hilft auf jeden Fall.
Genau. Überlegt euch in der Session 0, wer mit wem, warum eine Beziehung hat. Guckt, dass ihr unterm Strich so einen Konzeptkreis bildet. Dass jeder irgendwo mit jedem irgendwie eine Berührung hat. Es muss nicht positiv sein.
Ja.
Es ist ein wenig Konflikt ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe.
Ja, klar, also natürlich.
Kleine Stichelei.
Ja, die Elfen-Zwergen-Konflikte. Na? Macht euch aber auch vorher Gedanken, was ist die Tonart der Kampagne? Wie ernst soll das Ganze sein? Welche Form von Humor möchtet ihr am Spieltisch haben? Ihr werdet mit einem Klamauk-Charakter in einer ernsten Kampagne einfach nicht glücklich.
Genau. Das kann dann unterm Strich aus meiner Sicht nur trashig werden.
Genau. Genau wie umgekehrt.
Ja, genau.
Na? Wie seht ihr das da draußen?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ticks? Tipps? Ergänzungen?
Gibt es irgendwelche total coolen Literaturtipps, die ihr vielleicht habt, was Gruppenkonzepterstellung oder ähnliches angeht?
Wir sind gespannt und bis dahin verbleibe ich mit guten Grüßen und spielt mal weiter.
Spielt weiter, ihr Lieben da draußen. Wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit oder was auch immer.
Genießt die Zeit.
Ciao. Ciao.